Hanna, wir müssen reden.
Ja, Jenny, dann lass uns mal loslegen.
Heute resümieren wir das Basketball-ABC in unserer großen Folge zum Basketball-ABC. Wir sprechen nochmal über alle Begriffe, die wir in den letzten 25 Folgen so an unser Publikum, an unsere ZuhörerInnen weitergegeben haben. Und wir geben auch ein paar Geschichten aus unserer Vergangenheit preis. Vielleicht Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben, vielleicht Geschichten, die wir getrennt voneinander erlebt haben, aber hoffentlich immer passend zu den Begriffen, die es in der jeweiligen Folge gab. Bist du bereit, Hanna?
Sage jetzt einfach mal ja.
Okay, gut. Wir schauen dann am Ende, ob du das auch warst oder nicht.
Du hast das übrigens, ich weiß nicht, ob das an der Jahreszeit liegt,
Ja.
weil es ist ja bald Halloween in 10 Tagen. Aber irgendwie war deine Anmoderation so ein bisschen so, als ob du so eine Horrorgeschichte anmoderierst. Aber ich weiß nicht, was.
Ja, also wenn das präferiert wird in den kommenden Folgen von den ZuhörerInnen, dann sagt gern Bescheid, dann behalte ich diese Stimme bei. Ich tease schon mal das Ende der Folge an. Und zwar kommen wir ja mit dieser Folge zum Ende des Basketball-ABCs und brauchen eine neue Kategorie für die folgenden Folgen, die wir aufnehmen werden. Also hier nach dieser Folge ist nicht Schluss, keine Sorge, sondern wir lassen uns weitere Themen einfallen und werden weitere Themen besprechen für euch. Und wir haben fleißig nach einer neuen Kategorie gesucht, die das Basketball-ABC ersetzt. Und am Ende dieser Folge werdet ihr erfahren, welche das ist. So, genug geteased. Jetzt geht's rein ins Basketball-ABC, beziehungsweise lassen wir mal oder schweifen wir mal ein wenig zurück und schauen, was wir da alles so preisgegeben haben. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen recherchieren, was wir da immer so gesagt haben in den Folgen. Wir schauen mal, was uns für Geschichten dazu einfallen. In Folge 2, in der allerersten Folge, die es von uns gab, gab es das Basketball-ABC noch nicht. Aber in Folge 2 sind wir dann direkt damit durchgestartet. Gab es die Begriffe Airball und Assist? Hanna, zu welchem Begriff passe ich als Spielerin mehr? Sag nichts Falsches.
Dann sage ich Airball. Nein.
Dachte ich mir schon, dass du das sagst.
Soll ich das jetzt ernsthaft beantworten?
Ja.
Selbstverständlich.
Ich dachte, es ist ganz klar, was eher zu mir passt, aber
Ja,
okay.
es ist so klar, dass ich mich so halb genötigt dazu fühle, das auch nochmal zu wiederholen. Aber
Naja.
selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob ich jemals einen Airball von dir gesehen habe. Ich vermute eher nein.
Also, ich habe dazu eine Anekdote, die mir spontan einfällt. Das war unser allererstes offizielles Punktspiel in der zweiten Liga 2014-15, als ich nach Wolfenbüttel gewechselt bin. Und es war ein sehr enges Spiel. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, gegen wen, aber es war ein sehr enges Spiel. Und ich hatte am Ende den Ball und ich hatte einen relativ freien Wurf aus der Mitteldistanz. Aber unsere Centerspielerin, die amerikanische, die wir damals hatten,
Oh, ich kann mich daran erinnern.
hattete so
Ich
zum
weiß, was du
Korb.
erzählst.
Und ich war schon so in der Luft und sie hat sich schon komplett von mir weggedreht, so bereit zum Rebounden. Und ich habe ihr den Ball noch gepasst, weil ich so dachte, oh mein Gott, du bist noch freier als ich. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Tweener, also so zwischen Airball und Turnover. Aber das könnte man wahrscheinlich als Airball, wenn man böse ist, auch zählen, weil ja,
Sie
es
hat
war
den
so
Ball
eine
nicht
Mischung
gefangen.
aus. Nee, genau. Also der Ball ging
Genau,
halt ins
ja.
Aus. Es war eine
Das
Mischung
war der,
aus.
das hast du nicht gesagt. Aber ich habe noch genau dieses Bild vor Augen. Ich wollte es jetzt nur noch mal, falls das die Zuschauer, als Zuhörer, das auch verstehen, dass dieser Pass halt nicht angekommen ist, sondern dass
Nee.
sie dann nicht, ich sag mal, nicht
Sie hat gar
denselben
nicht damit
Instinkt
gerechnet,
hatte
dass
wie
ich
du.
in dem Moment
Genau.
noch passe und war schon bereit fürs Rebounden, so im Falle des Falles, dass ich nicht treffe. Aber ich dachte mir so, mit er, nee, ich passe doch, anstatt zu werfen.
Ich habe auch eine Anekdote zu Airball.
Oh, okay.
Kennst du, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht wurde die auch mal an irgendeinem Teamabend ausgepackt, weil es gab eine Zeugin,
Eine Zeuge nur.
eine Zeitzeugin, die auch heute noch, mit der ich auch heute noch Kontakt habe und mit der du auch, hast du mit Rochelle zusammengespielt?
Nein.
Okay, stimmt. Das, ihr habt euch nicht überschnitten.
Nee, genau.
Auf jeden Fall, ich mach's mal kurz. Als ich in Osnabrück Trainerin war, das war, glaube ich, die einzige Station, auch in Rotenburg übrigens, nicht die einzige, auch in Rotenburg, habe ich ab und an, um mich selber körperlich fit zu halten, in diversen zweiten oder dritten Mannschaften mal mittrainiert. Und
Wir wissen ja alle um deine hochklassige sportliche, aktivsportliche Karriere, bevor du Trainerin geworden bist.
so ist es. Damit dieses Talent halt nicht vollkommen verloren geht, habe ich mich dann immer das eine oder andere Mal dann doch noch dazu aufgerafft, Basketball Deutschland mit meiner Präsenz auf dem Feld zu beglücken. Irgendwie wurde ich überredet, in Osnabrück in der zweiten Regionalligamannschaft zu trainieren. Die hat mein Co-Trainer damals als Head Coach betreut und ich bin dann sogar einmal, weil mich irgendwie, dann waren noch ein paar Mütter dabei und ein paar Spielerinnen, mit denen ich mich ganz gut verstanden habe. Und dann haben die mich tatsächlich überredet, dass ich einmal mit zu einem Auswärtsspiel fahre. Gegen Kiel, in Kiel, ich weiß es noch wie heute. Und ich wurde natürlich kaum eingesetzt und wurde aber tatsächlich in den letzten Minuten war ich auf dem Spielfeld. Und ich weiß immer noch nicht, warum
Das war ein knappes
ich.
Spiel.
Ja, es war ein knappes Spiel. Und es war aber, also es war schon Crunch-Time, aber es war jetzt nicht so vollkommen das Ende des Spiels. Und ich war wirklich auch nur wenig Minuten auf dem Feld. Unter anderem könnte es daran gelegen haben, dass die Kieler Zuschauer, die waren relativ nah am Spielfeldrand. Und es gab eine Situation, da wurde mir der Ball gepasst, eine der wenigen Momenten, wo ich den Ball in der Hand hatte. Und dann haben die ganzen Zuschauer angefangen runterzuzählen, die 24 Sekunden. Ich habe halt nicht auf die Uhr geguckt, aber irgendwer hat angefangen, so aus Spaß halt irgendwie von 10 runterzuzählen. Und obwohl, glaube ich, noch 6 oder 7 Sekunden auf der 24-Sekunden-Uhr waren, habe ich dann einfach so ganz, bin ich dann in Stress geraten, habe da irgendwie so von nach 2 Dribblings von der Mittellinie halt einfach ganz wild den Ball aus dem Korb geworfen. Was tatsächlich ein Airball war. Was zum einen, es hat es für Unverständnis auf Seiten meiner eigenen Mannschaft geführt, auf Gelächter auf der anderen Seite und auch dazu, dass ich dann relativ schnell wieder ausgewechselt wurde. Das war, glaube ich, auch der letzte Einsatz, den ich dann hatte als aktive Spielerin. Aber das war so ein bisschen, hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis auf jeden Fall.
Ja. Als du gerade erzähltest von deiner eigenen aktiven Karriere, fällt mir auch eine Anekdote ein von einem Video, was mir mal von dir zugespielt wurde.
Das wurde mir auch, du, ich weiß, du meinst das Kissen, ne? Das mit dem Kissen?
Nee, das meine ich
Nee.
nicht. Du spielst eins gegen eins
Ah, ja, das gibt es auch, ja. Gegen Dennis Schröder.
gegen Dennis Schröder bei irgendeiner NBV, also Niedersächsischer Basketballverband, Maßnahme. Das muss irgendein Camp oder so gewesen sein. Also Dennis Schröder, man erkennt ihn, aber er ist noch sehr, sehr viel jünger und noch nicht
Das
so
war.
hoch dekoriert, wie er jetzt ist. Und ihr spielt eins gegen eins und das war ungefähr auch so. So, du dribbelst erstmal eine ganze Zeit lang und du hast schon auch ein paar Moves drauf, durch die Beine, behind the back und so. Und dann wirfst du den Ball aber einfach, also der Ball berührt nichts von der Korbanlage, aber alles vorher sah gar nicht so
Sah
schlecht
geil aus.
aus.
Sah gut aus. Ja.
Die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte in dieser, für diesen Buchstaben, nicht diese Kategorie, sondern für diesen Buchstaben, wenn du an das Wort Assist denkst, denkst du an mich? An wen denkst du noch?
Ich denke an Tisha Panichero.
Muss wahrscheinlich erklären, wer das ist. Nicht so viele
Das
ZuhörerInnen kennen diesen Namen.
ja.
Gehe ich von aus.
Ja, würde mich nicht überraschen, ist aber ein Name, den auf jeden Fall jetzt jeder Mensch einmal googeln muss. Und zwar
Genau,
ist
stoppt die
Tisha
Folge, googelt den Namen und dann kommt
absolut.
wieder zurück.
Genau, Tisha ist, ich glaube, die erste Europäerin, die in der WNBA Hall of Fame aufgenommen wurde und war oder ist meiner Meinung nach einer der besten Point Guards, die je Basketball gespielt haben. Und zwar hat sie gespielt für die Old Dominion auf jeden Fall als University. Da war sie damals eine der ersten Europäerinnen, die quasi den Weg an ein College gemacht haben. Und sie hat dann gespielt in Sacramento Monarchs. Sacramento Monarchs, kann es sein?
Ja.
Ja, da hat sie lange gespielt und hat auch bis, ich glaube, bis vor kurzem, also vor kurzem heißt dann vor 3 oder 4 Jahren, den Rekord an Assists in WNBA gehalten und wurde dann im letzten Moment von Sue Bird überholt. Aber eigentlich eine Point Guard-Legende des Frauenbasketball.
Ich muss ehrlich gestehen, der Name sagt mir auch nicht so viel oder eher gar nichts. Aber nach deiner Erzählung werde ich den Namen auf jeden Fall auch mal googeln oder bei YouTube eingeben und gucken, was da so für Highlight-Videos rauskommen. Ich habe mir auch zwei Namen notiert. Für den Frauenbasketball ist es Marin Johannes, die auch immer ganz nette Assists verteilt, sowohl für die französische Nationalmannschaft als auch für ihr Euroleague-Team bzw. ihr WNBA-Team. Hat ja mit Niara Sabali und mit Leonie Fiebig die Meisterschaft gewonnen in 24. Und auch da waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Und da ich ja eher so mit der NBA groß geworden bin, habe ich mir noch Steve Nash notiert, der ja auch echt viele Spiele mit vielen Assists hatte. Jetzt gar nicht so flashy und so, oh, okay, was war das für ein krasser Pass, aber einfach so konstant viele Assists verteilt hat, dass er auf jeden Fall, ja, mich da auch beeindruckt hat. John Stockton, der ja
John
den
Stockton, das wollte ich gerade noch sagen.
All-Time-Assist-Record hält in der NBA, der, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann eingeholt wird, weil das so absurd viele Assists sind, auch auf die Summe der Spiele, auf eine relativ, also der hat lang gespielt, aber ich glaube, pro Spiel im Schnitt über seine gesamte Karriere immer zweistellig Assists verteilt. Also das ist ja wirklich unglaublich. Der war zu sehr vor meiner Zeit, dass ich den bewusst mitbekommen hätte.
Doch, ich habe den noch bewusst mitbekommen und zwar immer im Doppelpack mit Karl Malone.
Natürlich.
Genau, und das war damals tatsächlich auch, also ich bin ja ein bisschen älter als du, aber ich habe sie sozusagen noch live mitbekommen. Das war so meine NBA-Einstiegszeit.
Dann haben wir den Buchstaben A abgespeist und schon total viel gequatscht, deswegen die nächsten Buchstaben mal so ein bisschen schneller. Bei B in der dritten Folge hatten wir Ballside, Boxout und Baseline. Da hatten wir einen Gast zu Besuch, deswegen gibt es da drei Begriffe. Bei Folge 4 hatten wir den Buchstaben C, Crossover, Coach und Chase. Das war unsere Folge mit Antje Hoffmann vom IAT. Also auch da ein Gast, der eine Vokabel für euch parat hatte. Dann haben wir den Buchstaben D mit Double Double, Deny und Drive. Und beim nächsten Buchstaben habe ich wieder eine Anekdote. Und zwar der Buchstabe E. Da hatten wir Elevator Screen und Elam Ending. Die Anekdote betrifft jetzt nicht nur unbedingt Elevator Screens, sondern so Screens im ganz Allgemeinen. Und was ist weniger eine Anekdote, aber als ich noch aktiv gespielt habe und dann ging es irgendwann in den Teil des Trainings, wo man dann so live gespielt hat, stand ich immer da und habe gehofft, dass ich in der gleichen Mannschaft wie die beste Blockstellerin der Mannschaft bin, weil ich wollte im Training nicht gegen Blöcke von guten Blockstellerinnen laufen. Also ich verstehe natürlich, das muss man trainieren und das ist auch manchmal gut, aber es gab auch so Preseasons, wenn Coaches da wirklich viel Wert auf Blockverteidigung gelegt haben und da immer wieder in der Preseason, jetzt machen wir das nochmal, 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 da sah ich, meine Oberarme waren blau von blauen Flecken, wenn ich mich irgendwie über Blöcke drüber kämpfen musste. Also ja, vielleicht bin ich anfällig, was blaue Flecke angeht, aber also ein Name, den ich hier definitiv nennen kann, mit dem wir auch, der uns ja auch verbindet, ist Claudia Grozin. Wenn du Teams eingeteilt hast in Wolfenbüttel, habe ich insgeheim gebetet, dass Claudi in meinem Team ist, damit ich nicht über ihre oder gegen ihre Blöcke laufen muss.
Du hast mir irgendwann mal erzählt. Ich bin ja, was sowas angeht, auch als Trainerin, fehlt mir da irgendwie dieses Näschen für solche Betrügereien und Spielereien. Und du hast mir das mal erzählt, dass du das immer bewusst so versucht hast zu drehen, dass ihr beide zusammen in einer Mannschaft seid. nicht nur gehofft, sondern auch aktiv immer alles, was irgendwie möglich war, sich so hinstellen, damit man beim Abzählen irgendwie reinkommt oder irgendwie gucken, dass man zufällig die gleiche T-Shirt-Farbe schon im
Genau.
Training anhat. Abzählen, das haben wir ja gar nicht gemacht, aber vorher
T-Shirt-Farbe war immer
gucken,
so unser
genau.
Go-To-Move, ja, absolut.
Genau.
Da war auch Caro
So.
Christen oft mit dabei. Wir haben uns dann oft zu dritt abgesprochen, so, ja, okay, lass mal blau, lass mal rot, lass mal, ja, genau.
Spricht nicht für meine Trainingsplanung, weil ich habe zwar immer Teams gemacht, aber oft war es dann so, dass wenn dann schon jemand hell anhatte, dass man dann, und es passte ungefähr hell und dunkel, dass man sozusagen danach dann auseinanderschieben konnte und man hatte dann Positionen sozusagen gleichmäßig balanciert aufgeteilt. Dann habe ich mir dann oft nicht die Mühe gemacht, dann nochmal irgendwie einzuschreiten. Aber das hast du mir dann irgendwann mal erzählt.
Während ich noch gespielt habe?
Nee, das hast du
Okay,
mir irgendwann
danach.
vor kurzem mal
Wollte gerade
erzählt.
sagen, das hätte ich doch nicht während der
Nee.
Saison dir erzählt und dann wäre ich da Gefahr gelaufen, da ständig gegen Claudi spielen zu müssen.
Ich muss auch, um jetzt nochmal sozusagen dem inhaltlichen Basketball-Podcast-Anspruch gerecht zu werden, weil du das gerade gesagt hast, das stimmt, ne? Das war damals auch noch so, dass tatsächlich auch sich über Blöcke kämpfen auch noch ein relativ gängiges Verteidigungsverhalten war. Mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Mittlerweile geht es ja eher darum zu gucken, wie wird man sozusagen nicht vom Block getroffen. Also man bewusst sozusagen, also das war damals auch das Ziel, dass man eben vorher auch dann nicht vom Block getroffen wird. Aber wenn, dann ging es dann schon darum, auch dann irgendwie noch mit über den Block sich zu kämpfen mit dem Verteidiger. Jetzt ist es ja oft so, mit dem Angreifer. Jetzt ist es ja dann oft so, dass man versucht, eben wirklich jeglichen Kontakt zu vermeiden und dann eher auf der Außenschulter mitzulaufen oder im letzten Moment noch abzuschneiden. Aber es gab tatsächlich Zeiten, wo sozusagen die Qualität der Blockverteidigung dann auch darin bestand, dass man sich dann auch damit rüberdrückt und das
Ja,
auch
genau.
mit der Konsequenz, dass man dann schon auch oft getroffen wird oder halt auch mal hängen bleibt im Block. Und das Ungerechte ist eigentlich, dass natürlich, wenn man sich irgendwie als Trainer mit Blockverteidigung beschäftigt, dass man dann natürlich auch besonders viel Wert darauf legt, dass die Blöcke gut und hart gestellt werden. Das ist dann wahrscheinlich als Spieler nicht immer so angenehm gewesen.
Wie gesagt, ich hatte ja meine Tricks, dass ich dann zumindest, ja, vielleicht in 60 oder 65, 70% der Trainingseinheiten dann nicht über diese extrem harten Blöcke drüber gehen musste. Gehen wir aber weiter im Text. Wir sind beim Buchstaben F angelangt. Da hatten wir Fast Break und Floater. In der darauffolgenden Folge war es der Buchstabe G mit Ghost Screen und Goaltending. Und für den nächsten Buchstaben habe ich wieder eine Frage an dich, und zwar der Buchstabe H. Da hatten wir Help and Recover und Hockey Assist. Und bei Help and Recover ist mir die Frage eingefallen, in deiner Philosophie, wer sagt denn Help? Die Person, die geschlagen wurde oder die Person, die hinrotiert?
Dazu habe ich auch eine Anekdote.
Oh,
Erstmal
sehr gut.
ist das.
Als hätten wir das abgesprochen.
Ja, das haben wir tatsächlich nicht abgesprochen.
Das glaubt uns ja jetzt keiner.
Ja, aber
Das
das
glaubt uns
habe
jetzt
ich.
wirklich keiner.
In diesem Fall ist es wirklich nicht
Das
abgesprochen.
stimmt.
Ich muss auch sagen, Shoutout Jenny, dass du das so getimt hast, dass gerade bei H offensichtlich der Buchstabe, mit dem mein Name beginnt, du
Ja.
mir hier sozusagen so aktiv so eine Frage zuspielst. Und ich wundere mich auch, dass du das nicht weißt, weil ich da eigentlich eine sehr klare Vorgabe immer hatte als Trainerin.
Ja,
Wer hält was?
vielleicht
Ach
weiß ich es
so,
ja, aber
vielleicht
unsere
weißt du es, ja.
ZuhörerInnen ja nicht. Ich,
Ja.
also ich stelle nur fest, dass es verschiedene Philosophien dazu gibt. Ich habe auch eine relativ klare Meinung. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Genau, ich habe in meiner ganz, ganz, ganz frühen Sozialisierung als Trainerin, die ist erfolgt in erster Linie über meine Zeit als NBV-Kadertrainerin. Und zwar gemeinsam, da können wir auch noch mal einen Podcast zu machen, über die frühen Jahre des NBV. Und da war sozusagen die Person, die uns alle geprägt hat, inhaltlich, und alle, sage ich, weil da kommen mir noch ein paar andere Trainernamen, sind daraus hervorgegangen, mit denen ich sozusagen groß geworden bin. Stefan Minak zum Beispiel, Pierre Hohn, Robert Birkenhagen, der kam ein bisschen später, Kevin Magdowski und Matthias Weber, Thorsten Freiheit, also es war so eine, Rüdiger Jakob, es war so eine Gruppe von Trainern, die quasi zusammen unter dem unter den Fittichen oder unter der inhaltlichen Umarmung von Karl-Heinz Röben damals als Trainer sozialisiert worden sind. Und da gab es immer die ganz klare Regel, und das ist auch, habe ich auch niemals geändert in meinem Leben. Help sagt immer der, der zur Hilfe geht und nie, 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 niemals die Person, die geschlagen wird. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es nicht darum geht, in irgendeiner Situation Hilfe einzufordern, weil mit dem Hilfe einfordern man ja quasi zugibt, dass man geschlagen wurde und dass die Situation eigentlich gar nicht entstehen soll, weil man, egal wenn man sozusagen auch nur das Gefühl hat, man wird geschlagen, trotzdem immer noch bis zum Ende verteidigt und eben gar nicht sich auf eine Hilfe verlassen soll, sondern eigentlich immer die Person ist, die bis zum Ende sich mit der Situation auseinandersetzt, dass aber der Mitspieler, wenn er seinen Job richtig macht, erkennen muss, wenn ein Mitspieler geschlagen wird und dann auch aktiv ansagt, dass er hilft, um die Rotation einzuläuten. Nichts anderes. Also sozusagen ansagen, ich gehe zur Hilfe, damit der droppende Spieler weiß, okay, ich muss sozusagen in die Rotation. Und nicht als, ich brauche Hilfe, also dieses Konzept, ich brauche Hilfe, das
Dann ist
existierte
eh
nicht.
alles zu spät.
Dann ist eh alles zu spät.
Also,
Genau, das
weil wenn das
existierte
eine
gar nicht.
Person
Ja.
sagt und sich eingesteht, dann ist eh alles zu spät.
Genau.
Punkt. Ja, und da, also ich habe das ja auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, du hattest ja als Trainerin auch einen sehr großen Einfluss auf mich als Spielerin und dann auch auf mich als Trainerin, aber ich bin da voll bei dir. Es ist, also ich sehe das hier immer wieder in irgendwelchen Jugendspielen, in irgendwelchen Erwachsenenspielen, Profispielen, dass die Person, also so, ja, man kann es ja dann nochmal sagen, aber es ist also, warum? Weil es müssen ja eh alle bereit sein zu rotieren. Also warum spielen wir dann Basketball? Weil wenn ich immer gegen eine Hand im Gesicht werfe, also es geht ja als Offense, als angreifende Mannschaft darum, sich einen Vorteil zu kreieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sei es nun ein Block oder sei es Give and Go, was auch immer. Die Offense forciert ja so eine Situation, dass dann eben eine Rotation entsteht. Das heißt, es müssen ja eh alle der verteidigenden Mannschaft bereit sein zu rotieren und zu helfen. Und nochmal, also wenn sich da eine Person eingesteht, ah ja, nee, jetzt kann ich, jetzt schaffe ich es wirklich nicht mehr, ja, dann ist eh, also dann ist Kind in den
Genau.
Brunnen gefallen.
Genau.
Dann braucht keiner mehr kommen und versuchen, da irgendwie was zu retten.
Genau. Es ist sozusagen, es ist so ein Philosophiethema. Man fragt nicht nach Hilfe, weil man sie, wenn man schon nach Hilfe fragt, dann ist es schon zu spät. Sondern es ist einfach nur ein Signal für die Rotation. Ich verlasse meine Hilfe, ich verlasse meine Position. Jetzt geht sozusagen, wird die Rotation
Und das ist
eingeleitet.
dann der Dominostein, wie du halt sagtest,
Genau.
ne? Dann weiß der nächste Helfer, okay, ich habe jetzt auch wieder zwei. Dann orientiert sich auch die Person, die angreifende Person verteidigt. Okay, wo muss ich denn jetzt hinrotieren? Weil wo wird denn geholfen? Und so weiter und so fort, ne? Also, ja, da sind wir also ganz einer Meinung. Super, haben wir den Buchstaben H auch abgefrühstückt. In unserer 10. Folge gab es den Buchstaben I. Da hatten wir auch wieder einen Gast, das heißt drei Begriffe, und zwar indirekter Block, in and out und Ice. In der 11. Folge hatten wir den Buchstaben J mit Jump Ball und Jab Step. Das ist keine Anekdote, die ich da wirklich selbst erlebt habe, aber was man ja ganz oft in so witzigen Video-Compilations irgendwie sieht, ist, wie so Sprungbälle einfach komplett schief gehen. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Irgendwie der Ref wirft den Ball so hoch und alle tippen irgendwie vorbei. Ball fällt einfach wieder nach unten. Die verrücktesten Sachen, die man da manchmal sieht, ich habe noch keine davon live erlebt. Hast du da eine Story?
Nee, aber das Thema Jumpball, als ich noch gespielt habe,
Gab es ja
ich
mehr
habe
als
immer
einen
wirklich, ich habe
Jumpball.
genau, da war es mehr als ein Jumpball. Das war immer sozusagen jede Jumpball-Situation, die es jetzt gibt, das ist ja sozusagen dann Einwurf-Foul. Und es gab damals früher, es gab immer Jumpball, immer.
Hatte ich auch noch.
Hattest du auch noch?
Ja.
Ja. Und jetzt bei der NBA gibt es ja auch wieder also nicht immer, aber es wurde sozusagen wieder geöffnet. Und es gibt jetzt mehrere Situationen, wo es dann trotzdem Jumpball-Situationen gibt bei Kampf um den Ball. War damals einfach aus Zeitgründen, das hat einfach immer unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen hat, wurde das mal abgeschafft. Aber na klar, man hat natürlich dann in bestimmten Situationen, es ist dann immer sozusagen rein gerecht, wer den Ball bekommt und nicht, ich habe jetzt einen Vorteil, weil ich irgendwie ein großer Spieler bin oder ich habe sozusagen nicht die Chance mit meiner eigenen Leistungsfähigkeit, den Ball dann am Ende dann auch für meine Mannschaft zu gewinnen, sondern ich kämpfe um den Ball, aber wenn der Pfeil halt so steht, wie er steht, dann hat halt die andere Mannschaft den Ball.
Ja, der
Ja.
Unterschied damals ist ja, also der Sprungball, den wir jetzt noch haben zu Beginn des Spiels, da schicken ja in der Regel die beiden Teams den größten Spieler, die größte Spielerin hin, damit man eben
Genau.
diesen, ja, Ball gewinnt. Und
Genau.
damals war es ja aber so, gab es eine Sprungballsituation, haben also zwei SpielerInnen an den Ball gezogen, also zwei von der Gegend, also ne, Mannschaft
Genau.
A, Mannschaft B ziehen am Ball und
Und
die
die
beiden
springen dann
können dann
auch.
auch, also kann
Genau.
halt auch kleiner gegen große Spieler, Spielerin gewesen sein.
Genau.
Da gab es aber auch sehr, sehr clevere Guards teilweise. Die sind dann gar nicht gesprungen, sondern die haben dann irgendwie beobachtet, wo guckt der große Mensch hin, wo will der hintippen und rennen dann ganz schnell dahin und stehlen den Ball.
Da muss ich, genau, da muss er sehr schnell auch auf den Füßen
Da
sein,
muss man
aber
sehr schnell auch auf den Füßen sein und ganz, ganz clever und gut gucken
genau.
können. Aber ja, das gab es tatsächlich bei mir damals auch.
Und
So,
findest du
jetzt.
das gut? Oder findest du das aktuelle System besser?
Naja, wie du gesagt hast, das war ja so im Zuge, man möchte das Spiel schneller machen, man möchte das vielleicht auch für die Zuschauenden attraktiver gestalten, nicht so viele Unterbrechungen, etc., etc. Ich habe da irgendwie gar keine Meinung zu, muss ich sagen. Also, das ist jetzt schon so lang mit dem besitzanzeigenden Pfeil, dass ich sage, ja, okay, ist halt so. Ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht erinnern, ob ich oft in solche Situationen damals involviert war und da irgendwie oft Sprungbälle hatte. Aber das war schon noch, also ich habe das schon noch bewusst miterlebt, dass das es bei uns gab.
Ich war oft involviert. Ich war so ein, ja, ich war so ein, ich
Aber
war
wir
auf
reden
jeden
über
Fall
deine
so ein,
aktive Spielerinnenkarriere.
ja, wir reden über eine aktive Spielerinnenkarriere. Ich war sehr oft in Sprungbälle involviert, weil ich natürlich aufgrund meines Charakters schon jemand war, der sich relativ oft auch auf dem Boden bewegt hat und irgendwie an Bällen gezogen hat. Das hat dann halt immer zu nichts geführt, weil ich natürlich aufgrund meiner athletischen und genetischen Grundlagen, die ich habe, natürlich irgendwie nur 2 Zentimeter hoch springen kann. Das heißt, das war dann selten von Erfolg gekürt, außer ich war wirklich körperlich größer, aber ich war ja schon oft involviert, das schon.
Gehen wir mal weiter zum Buchstaben K. Da gab es das Wort Key und das Wort Kick-Out-Pass. Zum Buchstaben L in Folge 13 gab es den Loose Ball bzw. das Loose Ball Foul und den Lob Pass. Und als ich das Wort vorhin in der Vorbereitung auf die Folge gelesen habe, habe ich so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und so in der Off-Season, wir hatten ja auch schon zwei Folgen zur Off-Season, habe ich öfter mal in so Mixed-Teams trainiert oder auch gespielt. Da fand ich es immer so richtig, richtig cool, dann mal so Lobpässe oder vielmehr Alley-oop-Pässe zu so Jungs oder Männern zu passen und die haben den Ball dann gedankt. Das, ja, ich sag mal, ist ja eher ungewöhnlich, so ein Pass direkt zum Dank, wenn man ja, als Frau spielt oder mit Frauen zusammenspielt. Und das fand ich immer schon ziemlich cool. Den Ball da einfach so grob in Richtung Korb und dann danken die den einfach rein. Das war mal ein ziemlich erhabenes Gefühl, den Pass zu spielen.
Ja, weil das ja, das ist, kann ich total verstehen, weil das ja schon auch, wie soll ich das sagen, es ist ja schon auch ein besonders artistischer Pass, ne? Es ist ja nicht nur so, dass sozusagen die Person dann, die den Ball verwertet, gewisse Talente haben muss, sondern es ist ja schon Flugkurve, Timing und so, das ist ja schon was auch Spaß macht und was man halt nicht anwenden kann, auch als Passer nicht so richtig, ne? Das verstehe ich, das, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Art of Lobpass ist ja nicht nur von dem Passempfänger, sondern auch vom Passgeber abhängig.
Absolut. Ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir zum Buchstaben N. Da hatten wir die Wörter Mismatch und Mic and Drill. Und ich habe eine Anekdote zum Thema Mismatch, jetzt nicht direkt auf ein Spiel, nämlich so wie wir es gerade beim Jumpball hatten, ein großer Spieler oder eine große Spielerin, eine kleinere Spielerin, irgendwie müssen direkt gegeneinander antreten, sondern so im weiteren Sinne David gegen Goliath. Das war in der Saison 2008, 2009, ja, da habe ich auch schon Basketball gespielt. Und zwar damals für die ChemCats in Chemnitz. Und wir standen im Pokalfinale, also im Pokal-Top 4. Und standen gleichzeitig aber schon als Absteiger aus der ersten Liga fest.
Ach,
Das
krass.
heißt, eigentlich haben alle erwartet, dass wir da so ein bisschen Kanonenfutter sind, weil im Halbfinale, wie es das Losglück so wollte, haben wir gegen Ausrichter Oberhausen gespielt. Und Oberhausen damals, Julia Gajewski an der Seitenlinie, die halbe Nationalmannschaft da im Kader und so weiter und so fort, extra in eine größere Halle umgezogen, 1000 Leute, alles ausverkauft für das Halbfinale. Oberhausen hat wahrscheinlich schon vom Titel geträumt, aber wir haben im Halbfinale nach Overtime gewonnen.
Okay.
Wir standen als
Herzlichen
Absteiger fest.
Glückwunsch.
Ja, das Finale haben wir dann mit 40 gegen Saarlouis verloren, aber das Halbfinale war auf jeden Fall schon, also da habe ich viele gute Erinnerungen dran. Wie gesagt, die Halle war echt voll, viele Leute da. Und dann verlierst du halt, gewinnst, entschuldige, gewinnst gegen den absoluten Favoriten als absoluter Außenseiter nach Overtime. Shoutout an Doro Richter-Horstmann, die damals für Oberhausen gespielt hat. Und diese Niederlage auch zu ihrem Spitznamen Vize-Doro beigetragen hat. Ja, das ist meine Anekdote zu Mismatch. Also das war damals schon wirklich sehr unerwartet, ehrlich gesagt auch für uns. Aber dann sind wir mit einer Silbermedaille nach Hause gefahren und im nächsten Jahr hat Chemnitz in der zweiten Liga gespielt.
Ich hatte eine ähnliche Geschichte, erzähle sie aber nicht, weil ich das Ganze mal von der anderen Seite erlebt habe. Da Shoutout an den Kollegen Mario Zurkowski, der als Zweitligist mich mal im Halbfinale des Pokals als Erstligist aus dem
Okay.
Pokalwettbewerb geschmissen hat. Nachdem er einer der wenigen Coaches war, in erster Liga und zweiter Liga zusammen, der verstanden hatte, dass der Erfolg, den wir bis dahin, eine gute Liga gespielt, schon auf sehr wenigen Schultern geruht hat und er sich dann getraut hat, die anderen einfach gar nicht zu verteidigen. Und das hat in dem Fall dann leider dazu geführt, dass wir unter anderem dieses Spiel dann verloren haben.
Ja.
Zum
Ich glaube,
nächsten
Mario
Thema.
haben wir auch schon mal geshoutoutet. Also hier nochmal Shoutout an Mario, der ja damals auch beim WNBL Top 4 in Wolfenbüttel uns eine Niederlage zugefügt
Das ist
hat und
richtig.
mit Herne gewonnen hat, den Titel damals.
Ich möchte aber
Mit
jetzt zur Vollständigkeit auch
15.
sagen, ich habe auch das ein oder andere Mal gewonnen, ne, gegen Mario. Aber
Ja,
es waren echt
absolut.
immer, aber ich muss schon sagen, das waren immer echt krasse Duelle, weil man immer wusste, da ist auf der anderen Seite jemand, der sich extrem gut auch vorbereitet hat auf die Spiele. Und das hat schon immer Spaß gemacht. Also das muss ich schon sagen.
Ja, wollen wir nicht zu lange über schmerzliche Niederlagen sprechen? Gehen wir mal zum nächsten Buchstaben. Und der nächste Buchstabe, den wir haben, ist der Buchstabe N. Da hatten wir die zwei Begriffe Nail und Nellyball in Folge 15. In Folge 16 mit dem Buchstaben O haben wir über Offense, Overtime und Out-of-Bounds-Play gesprochen. In der darauffolgenden Folge, Folge 17, gab es den Buchstaben P mit Pitch, Pass und Pivot. Und zu Pivot kann ich einfach nur allen Leuten empfehlen, sich mal die Friends-Folge anzuschauen, in der Ross sich ein neues Sofa gekauft hat. Und ich werde diesen Soundbite hier jetzt gleich mal einspielen,
Pivot!
weil schöner kann man den Begriff einfach nicht sagen, beziehungsweise witziger, eine witzigere Situation in einer Fernsehserie jetzt mit diesem Begriff. Inklusive gibt es in meinen Augen nicht.
Gibt wahrscheinlich noch eine weitere Sequenz in einer Fernsehserie, wo das Wort Pivot benutzt wird. Man weiß es nicht.
Das kann ich nicht genau sagen. Da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber es ist zumindest die einzige Situation, von der ich weiß.
Hervorragend.
Ja, also Pivot. Dann hatten wir in Folge 18 den Buchstaben Q und da hatten wir die Begriffe Querpass und Quadruple Double. Also in vier Kategorien zweistellig in den Statistiken eingetragen sein. Und der Name, der mir da eingefallen ist, ist vielleicht ein bisschen gemein, ist Amanda Rigo. Kannst du dich auch noch an diese Spielerin erinnern?
Ja, Nördlingen, ne? Also
Nördlingen und
Nördlingen und
Halle?
dann Halle, genau.
Genau, bei den
Ja,
zwei
kann ich
Vereinen
noch.
hat sie gespielt. Und die hatte so ein, zwei Spiele in ihrer Karriere in der ersten Liga. Es war eine sehr gute Spielerin, Amerikanerin, Point Guard. Und die hatte aber ein, zwei Spiele dabei, wo sie wirklich leider auch so viele Turnover hatte, dass sie da in vier Kategorien zweistellig eingetragen war. Also dann Punkte, Assists, was weiß ich, Steals, Rebounds, was weiß ich, aber eben auch Turnover. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich die auch ziemlich gut fand und man dann eben, wenn man in der Liga spielt, auch so ein bisschen guckt, was machen die anderen Guards, was sind das so für Leute, gegen die man eventuell nächstes Wochenende spielt. Ja, die hatte tatsächlich leider da das ein oder zweimal so ein Quadruple-Double verzeichnet.
Ein Fun Fact oder halt
Fun
auch
Fact.
ein trauriger Fact,
Ja.
obwohl man weiß es nicht. Also ja.
Sie war schon immer ziemlich erfolgreich, auch mit ihren Teams,
Ja,
solange sie
war eine sehr
gespielt
gute
hat. Also,
Spielerin. Ich wollte
ja.
gerade sagen, es ist halt klar, diese Statistik ist dann nicht so schön, aber wenn sie hat dann ja zumindestens auch ein Triple Double gehabt,
Ja.
was ja an sich schon einfach auch außergewöhnlich ist. Das wird dann halt ein bisschen runtergezogen, aber das scheint ja dann trotzdem nicht die Leistung zu schmälern, dass sie auch in drei anderen Kategorien, die positiv waren, zweistellig gepunktet hat oder zweistellig
Absolut.
abgeliefert hat.
Und ich sag mal, es spricht ja auch für die Verantwortung, die sie getragen hat als Spielerin. Sie scheint ja auf jeden Fall sehr oft den Ball in der Hand gehabt zu haben und viele Entscheidungen für ihre Mannschaft getroffen zu haben. Aber es gibt ja so eine erweiterte Statistik, nämlich die Assist-to-Turnover-Ratio. Und die war natürlich bei ihr, wenn sie 10 Assists hatte und 10 Turnover hatte, halt einfach eins. Also 1:1 so. Und das ist halt kein so guter Wert in dieser Statistik. Man versucht ja immer sehr viel mehr Assists zu haben als Turnover, damit man da gut dasteht. Aber ja. Gehen wir mal weiter zu dem Buchstaben R. Da hatten wir Referee und Reject. In der nächsten Folge hatten wir dann den Buchstaben S mit den Begriffen Snake und Swish. Und da habe ich auch wieder eine Frage an dich. Welches Swish-Geräusch ist besser? Das von einem Netz in einer normalen Halle oder das auf einem Freiplatz, wo so ein Metallnetz ist?
Gute Frage. Ich würde sagen Halle, aber ich bin auch auf Freiplätzen groß geworden und dieses Kettennetzklappern oder Swischen, das hat schon auch seinen Reiz. Ich würde mich, glaube ich, fürs softe Netz entscheiden, weil es irgendwie smoother ist, aber das ja, ist keine leichte Entscheidung. Du?
Ja, ich gehe am Ende auch mit dem Netz in der Halle. Aber genau wie du gesagt hast, also ich habe da sehr viele gute Erinnerungen an das Geräusch von so einem Metallnetz oder das Metallklappern, wie du es genannt hast. Da ich ja früher immer mit meinem Bruder und seinen Kumpels auf dem Freiplatz gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber mein Bruder ist ja 7 Jahre älter als ich. Und seine Kumpels dementsprechend auch. Und dann irgendwie als so 19, 20, Anfang 20-Jährige da irgendwie so eine 13-Jährige mitzocken zu lassen auf dem Freiplatz. Rückblickend, Props an die Jungs, dass die da irgendwie mich da mitzocken haben lassen. Aber letzten Endes habe ich ihnen auch immer den Shoutout gegeben, wenn irgendwie, keine Ahnung, mal jemand gefragt hat bei irgendeinem Interview oder ich weiß, das stand auch mal in einem Artikel in Wolfenbüttel. Da hat mich
Ja.
nämlich der Journalist auch gefragt, wie ich irgendwie zum Basketball gekommen bin. Und habe ich das nämlich auch erzählt. Und das stand dann tatsächlich auch in der Wolfenbüttler Zeitung. Den hatte ich dann zumindest auch an den einen sehr guten Kumpel, mit dem mein Bruder immer noch sehr viel Kontakt hat, weitergeleitet. Da kam dann nur als Antwort, ja, das nächste Mal sollte ich noch seinen Namen sagen.
Ja, also Jenny, wenn schon, denn schon.
Genau, wenn schon, denn schon. Also Martin, falls du diesen Podcast hörst, danke, dass ich damals mitzocken durfte. Martin Schöper aus Chemnitz, der war einer davon, einer von den Jungs, die mich haben mitzocken lassen. Den Podcast werde ich ihm auch vorlegen. Und jetzt hat er da seinen Namen auch einmal veröffentlicht.
Sehr
Genau,
gut.
und da haben wir eben auch immer auf so ein Metallnetz gespielt. Und das sind einfach coole Erinnerungen, die ich daran habe. Ja.
Ja, ich habe tatsächlich, als ich das letzte Mal in Deutschland war, das war vor 2 Monaten, da bin ich nachmittags auf den Freiplatz gegangen mit meinen beiden Brüdern, die jetzt auch schon 40 und 31 sind.
Und dann
Und
hast du
da
sie
haben
so
wir wieder,
richtig abgezogen.
nee, wir haben Horse gespielt.
Ah, okay. Aber gut, dann kann man die ja auch abziehen.
Ja, genau, aber ich war ganz gut dabei. Aber da ist mir wieder aufgefallen, was ich nicht so gerne an Freiplatzkörben mag. Und meistens sind die Ringe so extrem hart. Und ich liebe nichts mehr als weiche Ringe, wo man wirft und der Korb schluckt den Ball. Und dieses Swish, das ist irgendwie dann sozusagen die letzte glorreiche Stufe dieses. Ball hat eine geile Flugkurve, weicher Ball, weicher Ring und Netz. Und die Körbe auf so Freiplätzen sind immer so extrem hart. Ich finde, man kommt oft gar nicht so in dieses Swish-Gefühl. Man hat halt dieses Kettenklappern, aber so ein Swish, weil es weich ist, das habe ich immer so ein bisschen vermisst. Der Ball ist nie so ganz Swish durch den Korb gegangen, sondern immer so zack, 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 da Ring, klapper, klapper und dann Netz. Jedenfalls für
Okay.
mir war das so.
Aber da war ja dein Wurf-Off, weil wenn du den in der Halle swishst, dann swishst, also so die Maße sollten ja eigentlich überall gleich sein. 3,5 Meter Höhe, so und so großer Durchmesser. Wenn du da dann immer den Ring getroffen hast, dann war es vielleicht dein Wurf.
Ja, aber du weißt schon, dass es schwieriger ist, auf einen harten Korb zu treffen, als auf einen
Genau.
weichen Korb.
Ich verstehe, was du meinst, aber wenn ich in der Ha also egal ob harter oder weicher Ring, wenn ich Swish werfe, dann ist ja egal, was der Ring macht, weil dann treffe ich ja den Ring nicht, sondern halt nur das Netz.
Ich möchte behaupten, dass diese Metallringe auf den Freiplätzen deutlich dicker sind als die.
Okay, und damit der Durchmesser dann so ein bisschen
Ja,
verändert ist. Okay,
genau.
jetzt verstehe ich, was du meinst. Dann ja, müssen wir wahrscheinlich mal so eine Studie starten und so die Average Durchmesser der Körbe auf Freiplätzen Deutschlands erheben.
Das ist auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher, als dass mal irgendwas mit meinem Wurf
Ja,
nicht gestimmt hat.
das stimmt. Du hast vollkommen recht. An deinem Wurf hat es nicht gelegen, Hanna.
Nein,
Gar
nein.
keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, kommen wir mal zum nächsten Buchstaben. Wir nähern uns dem Ende. Und zwar sind wir beim Buchstaben T, da hatten wir Turnover und Touchpass. Und bei Touchpass fällt mir Jason Williams ein ehemaliger NBA-Spieler mit dem Namen White Chocolate, der immer so richtig krass so hinter dem Rücken, so mit der einen Hand hat er den Ball so hinter den Rücken genommen und dann nur mit seinem Ellenbogen den Pass wieder in die gleiche Richtung zurückgespielt. Also so nur so ganz kurz berührt mit seinem Ellenbogen. Das war auch immer überragend. Also diese Videozusammenschnitte kann man sich auch mal reinziehen bei YouTube. Jason Williams, Assists, Elbow Pass oder was auch immer man da eingibt. Überragend.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Ja, das war ja einfach. Dann kommen wir zum nächsten Buchstaben, und zwar dem Buchstaben U. Da hatten wir die zwei Begriffe UCLA Offense oder Screen und Unsportsmanlike Foul. Gehen wir also direkt zum nächsten Buchstaben. Und zwar ist es der Buchstabe V. Da hatten wir wieder einen Gast, dementsprechend drei Begriffe. Wir-Finish, Verteidigung und Vertikalitätsregel. Dann haben wir den Buchstaben W. Da hatten wir die Weak Side und den Wedgie. Und beim Wedgie, und das ist ja der Moment, wo der Ball zwischen Ring und Brett so hängen bleibt, hat sicherlich auch jeder schon mal irgendwie gesehen oder mitbekommen oder erlebt. Und da möchte ich nur einen Tipp an alle SchiedsrichterInnen Deutschlands in allen Ligen, egal, rausschauen.
Macht es nicht.
Lass die Spieler den Ball rausholen. Als SchiedsrichterIn habe ich da weder irgendwie hochzuspringen, das habe ich auch schon gesehen, und den Ball rauszutippen, um zu zeigen, wie cool ich bin, weil ich da hochspringen kann. Noch habe ich da irgendwie 3 Minuten lang zu versuchen, den Ball mit einem anderen Ball da rauszupassen. Das endet nur in Blamage für die SchiedsrichterInnen. Bitte lasst es immer die SpielerInnen machen. Ich glaube, in den höheren Ligen ist das sowieso die Ansage. Oder da kommt dann irgendwie so ein Wischerkind, was dann mit dem Besenstiel da oder mit dem Wischerstiel den Ball rausholt. Einfach ein Don't. Macht's nicht. Macht's wirklich nicht. Es ist echt peinlich. Gut, stimmst du zu?
Da stimme ich zu.
So, dann kommen wir zu den letzten zwei Buchstaben. Und zwar der Buchstabe X. Da hatten wir X's und O's. Und das war ein bisschen gecheatet von mir, ich gebe es zu. Da hatten wir den Crossover, aber mit X geschrieben. Und in unserer letzten Folge hatten wir die zwei Begriffe für den Buchstaben Z. Und zwar Zipper und Zone Defense. Auch nicht abgesprochen, aber super passend, weil Zipper Entry kann man gegen eine Zone Defense spielen. Und jetzt habe ich so auf diese ganzen Begriffe zurückgeblickt und wir waren vielleicht ein bisschen voreilig, Hanna, und haben gesagt, für den Buchstaben Y gibt es nichts.
Oder auch nicht.
Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir das so leichtfertig einfach gesagt haben. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Ich sage dir jetzt mal zwei Begriffe, die ich gefunden habe, die man irgendwie als guter Verkäufer, als gute Verkäuferin, und ich meine, das können wir ja eigentlich. Ich sage die Begriffe und du verkaufst es jetzt unseren ZuhörerInnen, wie das da reinpasst.
Okay. Ich kenne die Begriffe ja schon. Wir haben sie ja schon geteilt. Deshalb, die sind
Genau.
schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Deshalb, ich versuche es jetzt mal.
Mein schlechtes Gewissen hat einfach überwogen, deswegen dachte ich, wir müssen jetzt noch irgendwas liefern, was man irgendwie über drei Ecken mit Basketball verbinden kann. Der erste Begriff ist YMCA. Ich rede nicht von dem Lied, sondern ich rede von der Institution, ja, also das steht ja für Young Men's Christian Association. Und letzten Endes ist das wie so ein, also man muss sich ja in den USA vorstellen, die Vereinslandschaft, wie wir sie hier in Deutschland haben, existiert ja da nicht. Basketball oder Sport generell ist ja verbunden mit Schule, also mit Middle School, mit High School, mit College, bis es dann Profimannschaften gibt. Dann gibt es diese sogenannten AAU-Teams. Das sind aber auch so Teams, die sich im Sommer zusammenschließen und dann so Turniere spielen und Spiele spielen. Aber das ist ja nicht so, dass die Kinder oder die Jugendlichen nachmittags zu ihrem Verein gehen und da dann Basketball spielen. Genauso wenig irgendwie Erwachsene. Also da gibt es keine Herren-Bezirksliga, wo dann irgendwie die Mit-40er noch zocken, nachdem sie irgendwie mal Regionalliga gespielt haben oder so. Und jetzt haben sie drei Kinder und keine Zeit mehr. Und dafür gibt es diese YMCAs. Jetzt habe ich dir die Erklärung schon abgenommen.
Du hast es, ja, ich habe dich bewusst nicht
Ja,
unterbrochen,
okay.
weil du hast mir jetzt quasi den sehr unangenehmen Job, den du mir anfangs aufgedrückt hast, selbstständig abgenommen und da habe ich dich jetzt auch einfach
Ja.
dich selbst überlassen in dem.
Also letzten
Du hast aber
Endes
sehr gut verkauft.
ist das ein Verein und die haben dann eben oft auch so, man kann sich das vielleicht ähnlich wie zu so einem Jugendclub vorstellen, die es ja hier in Deutschland gibt. Da gibt es dann so Sportstätten und da kann man dann hingehen, da sind dann noch andere, da kann man da so ein bisschen zocken. Und da gibt es eben auch Basketballfelder und da kann man dann Basketball zocken. Und deswegen
Ja.
dachte ich, why not? YMCA.
Why not YMCA?
Genau.
Richtig.
Ja,
Richtig.
dann kannst du ja jetzt den anderen Begriff machen, oder Hanna?
Ja. Obwohl ich auch da dir nicht hier die Props abgreifen will, weil den hast du ja auch gefunden, nämlich die Maßeinheit, englische Yard, in die man natürlich auch das Basketballfeld einteilen kann. Wir machen das ja immer mit Metern, aber natürlich kann man das ja auch mit Yard machen. deshalb, wie ich schon sagte, ein bisschen weit hergeholt, aber durchaus absolut berechtigt und, ich sag mal, faktenbasiert hinterlegt. Und es gibt keine Argumente, die dagegen sprechen. Und tatsächlich dann in diesem Zusammenhang ein absolut gerechtfertigter Begriff für das Basketball-ABC.
Und damit haben wir Buchstaben mit Begriffen über Basketball gefüllt und für euch ein kleines Vokabelheft angelegt. Und wenn ihr da irgendwie mal nicht mehr wisst, blättert ihr da einfach nochmal nach und dann findet ihr die Definition ja in den einzelnen Folgen zu den jeweiligen Begriffen.
So ist es.
Ja. Das ist das Ende vom Basketball-ABC. Das war das große Basketball-ABC. Und jetzt sind wir euch noch die Info schuldig, welche Kategorie das Basketball-ABC ablöst.
Trommelwirbel.
Trommelwirbel, spiele ich ein.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Und dann lüften wir das Geheimnis. Und zwar ist die neue Kategorie ab der nächsten Folge, die wir dann aufnehmen, die Kategorie What If? Was
So ist es.
hat es damit auf sich, Hannah?
What if ist ein spekulatives Format, wo
Weil
wir
wir
uns
eh immer nur am
gegenseitig,
Rumspekulieren sind,
richtig,
dachten wir, das passt zu uns.
richtig, und es kann aber natürlich auch, ich sag mal, Hypothesen aufwerfen, die dann dazu führen, dass vielleicht eine Diskussion entsteht oder einen Denkanstoß gibt, um bestimmte Themen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten oder zu hinterfragen. Was wäre, wenn, sozusagen? Ja, da bin ich mal gespannt,
Exakt.
was
Das
wir
heißt,
daraus machen.
wir kommen dann ab der nächsten Folge beide mit einer What-If-Frage an und stellen die der jeweils anderen. Und gucken mal, was wir dann da so spekulieren.
Ja.
Quasi wie an der Börse.
Wie an der Börse. Oder zu Weihnachten? Spekulatius?
Auch
Gott, ist
das.
schon, ist schon absolut schlecht.
Naja, so kennen uns unsere ZuhörerInnen ja. Ab und zu muss man ja auch ein bisschen Abstand zu der Realität gewinnen, indem es ein bisschen lustig ist. Und wir hoffen, dass das Format natürlich zum einen auch informativ ist, aber vielleicht auch ein bisschen witzig einfach, indem wir so ein bisschen rumspekulieren. Okay, Hanna, dann frage ich dich jetzt nicht, was dein Begriff fürs Basketball-ABC ist, weil so traurig es irgendwie ist, diese Ära ist beendet und die What-If-Ära wird folgen. Folge 27 ist damit in the books. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut rein, Instagram-Kanal, folgen, Like da lassen, wenn wir posten und wie immer fleißig Podcast hören. Wir hören uns beim
So ist
nächsten
es.
Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschö, tschö.
Timeout over.